Gut, eigentlich, was wir heute in der Anbetung erlebt haben, schon diese Woche an diesen drei Abenden, aber jetzt nochmal speziell heute, ist eigentlich auch das, um was es heute geht. Ich bin ganz begeistert, dass heute verschiedene Punkte kamen und Lieder oder dann Aussagen hier und Eindrücke, die genau das treffen, was der Herr mal gezeigt hat, über was wir heute reden sollen. Das ist nicht immer so, dass der Predigtext schon in den Eindruck kommt. Amen. Aber das ist gut. Da merkt man, dass der Heilige Geist im Wirken ist. Amen. Und wenn er zweimal Dinge bestätigt und noch ein drittes Mal dazu, dann hat es für uns eine außerordentlich wichtige Bedeutung. Deswegen spitzt eure Ohren, öffnet euer Herz und lasst den Heiligen Geist sprechen. Amen. Aber nochmal zurück, wir sind ja immer noch bei unserem Thema. Wir beschäftigen uns ja seit dem 2. Januar damit, dass Jesus uns gerufen hat, jetzt genau in dieser Zeit Licht zu sein, weil er Licht ist und dass sein Licht durch uns leuchtet, jetzt genau in dieser Finsternis. Und es ist eine starke Ermutigung da drin. Und wir sind immer noch im Ermutigungsmodus und auch heute noch. Also der Herr möchte uns weiter aufbauen, er möchte uns zurüsten, er möchte uns ermutigen und bestätigen in das, was er uns gegeben hat und wie wir damit umgehen. Amen. So, und ich gehe nochmal zu diesem Ausgangstext zurück. 1. Thessalonicher 5, ihr wisst es alle mittlerweile schon, sind immer noch da dran, Vers 5 und 8. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des Tages, Töchter und Söhne, wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So, und dann der Vers 8, wir aber, die wir dem Tag angehören, das heißt die Söhne und Töchter des Lichts, die einen Vater des Lichts haben und Jesus ist das Licht dieser Welt. Amen. Er kam als Licht auf diese Welt und dieses Licht haben wir in uns, weil wir an ihn geglaubt haben und es lebt in uns. So, und das hat auch eine Auswirkung, die wir dem Tag angehören, nämlich dem Licht, wollen nüchtern sein und wachsam, angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens, der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf das Heil. So hierin beschreibt Paulus im Angesicht, er beschreibt ja hier die Zeit vor dem Tag des Herrn. So, dass die Söhne des Lichts immer stärker aufleuchten inmitten der Finsternis. Und deswegen müssen wir gerüstet sein und in dieser Rüstung auch ausgerüstet in den Alltag gehen. Ansonsten kann es durchaus sein, dass die Finsternis mehr uns überwältigt, nicht umgedreht. Und so spricht der Herr die verschiedenen Teile dieser Rüstung an. Die halten sich sehr an Grenzen, es ist überschaubar, aber wir sind immer noch da dran. Und wir haben über das Nüchternsein, Wachsamkeit gesprochen. Wir haben über den Helm der Hoffnung auf das Heil, ganz speziell mal am Sonntag gesprochen. Und letzte Woche über den Brustpanzer des Glaubens. Und ich möchte noch mal ganz wenige Punkte nochmal zurückgreifen von letzte Woche, weil es immer gut, wenn man Wiederholung, das setzt sich manches besser. So, und hier geht es um den Glauben, der im Herzen wohnt, der aus dem Herzen kommt und das Herz schützt. Es ist nicht der Glaube, Schild des Glaubens an die Verheißung. Und ich hatte es letzte Mal gesagt, was Paulus hier meint, und wir hatten letzte Woche dann auch den 1. Petrusbrief, gleich in dem 1. Kapitel fährt Petrus genau dasselbe Thema hoch. Glaube, Hoffnung und Liebe, genau dasselbe. So, und auch im Anbetracht der Christen damals, die unter Bedrängnis gelebt haben, extremer Bedrängnis, der Brief von Petrus war an die Christen geschrieben, außerhalb von Israel, in den verschiedenen Nationen, die den ganzen Verfolgung des Römischen Reichs ausgesetzt waren. Und er hat sie ermutigt, ebenso diese Waffenrüstung zu tragen. Also der Heilige Geist hat Paulus und Petrus dasselbe gezeigt. Und Johannes genau dasselbe, hatten wir letztes Mal auch schon. Aber die Apostel hatten diese Ermutigung selbst erfahren und das haben sie den Gläubigen weitergegeben. Setzt den Helm der Hoffnung auf das Helm auf das Heil auf. Schützt euer Herz durch den Glauben und durch die Liebe. Und dann geht ihr siegreich durch all diese Bedrängnisse, Prüfungen, Herausforderungen hindurch. Wir hatten das letzte Mal dann auch gesagt, anhand des 1. Petrusbriefes, dass unser Glaube Prüfungen, Testungen, Anfechtungen und Bedrängnissen unterworfen ist. Es gibt keinen wahren, echten christlichen Glaube ohne Prüfung, ohne Test, ohne Bedrängnisse und ohne Anfechtung. Amen. Denkt an den Vater des Glaubens, an Abraham. Ne? Am Anfang hat er Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Aber dieser Glaube wurde dann ein paar Jahre später dann getestet. Nämlich als sein Sohn Isaak ein Stück herangewachsen war, sagte Gott zu ihm, Opfer, geh zum Berg Moria, also das ist der Berg Zion jetzt, und opfere deinen verheißenen Sohn der Verheißung. Oh. Erst verheißt ihn Gott und dann sagt er, opfere ihn. Und was war Abraham? Er war Gott gehorsam und er glaubte Gott, er vertraute Gott und er ging diesen Weg im Gehorsam. Und als er dann sein Messer erhoben hat, sagte der Engel des Herrn, halt, lass das gut sein. Ich habe deinen Glauben und deinen Gehorsam geprüft. Ich lasse deinen Sohn am Leben. Da drüben ist ein Widder, ne, im Busch. Und daher kommt das mit dem Schofahorn von diesem Widder, der dort in diesem Dornbusch gefangen wurde, den dann Abraham anstelle seines Sohnes geopfert hat. Und Gott gab ihm dann noch eine größere Verheißung. Und er sagte an dieser Stelle zu Abraham, und das betrifft auch uns jetzt im neuen Bund, aus dir wird einer hervorgehen und in deinem oder aus deinem, durch deinem Samen werden gesegnet werden alle Nationen der Erde. Amen. Der Vater des Glaubens wurde extrem getestet und sein Glauben hat einen noch größeren Segen, noch größere Verheißung hervorgebracht. Und genauso beschreibt das Petrus dort eben bei uns. Wir werden vielleicht nicht ganz solche Tests und Prüfungen unterlaufen wie Abraham, aber ähnlich, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo auch in Zukunft unser Glaube immer mehr getestet wird, wo er geprüft wird, wo er bedrängt wird, wo er angefochten wird. Und damit wir dort sicher hindurchgehen, musst du diesen Schild des Glaubens tragen, diesen Brustpanzer, der dein Herz schützt vor Zweifel, vor Furcht. Und dieser Brustpanzer bedeutet nicht den Glauben an die Verheißung Gottes, sondern der Glaube an Gott selbst. Das haben wir letztes Mal sehr ausführlich ausgearbeitet. Der Glaube an eine Person, der Glaube an den Vater, der Glaube an Jesus, wer er ist. Und das bedeutet Vertrauen. Amen. So, ich habe mal vom Lesezeichen von meinem Vater, der hat mir diese Woche, wie gesagt, ich habe es am Freitag schon erzählt, eine Stunde lang Bibel vorgelesen. Und das fand ich sehr ermutigend. Und er hat ein Lesezeichen drin. Und das habe ich mal rausgenommen. Das ist von Mutter Basilea Schlink, weil die kennt die evangelischen Marienschwestern da. Die haben sehr viel Gutes bewirkt. Und sie hat dort eine Aussage getätigt, nur der wird Wunder und große Taten Gottes erleben. Und das wollen wir jetzt genau in dieser Zeit. Amen. Dort, wo die Finsternis stärker wird, wird sich das Licht offenbaren und Gott wird mächtige Zeichen und Wunder tun durch sein Volk, die im Glauben feststehen, die ihn kennen, die in ihm gegründet sind. Durch die wird er in Zukunft immer stärkere Dinge wirken. Amen. So, und diese Mutter Basilea lebt schon lange nicht mehr. Die hat dort eine Aussage getätigt, nur der wird Wunder und große Taten Gottes erleben, der Gott gegenübersteht wie ein Kind dem Vater, voller Vertrauen. Amen. Nur der wird jetzt in dieser kommenden Zeit, auf die wir die Bedrängnisse nehmen zu, diese Anforderungen, die Prüfung, die Testung, die bleiben auch für uns nicht aus und die werden zunehmen. Aber nur der wird dort genau in dieser Zeit nicht bloß einfach durchkommen, sondern während dieser Zeit noch große Zeichen und Wunder wirken, das heißt für Gott mächtige Taten wirken, der Gott gegenübersteht wie ein Kind dem Vater. Voller Vertrauen. Und das ist der Glauben nicht an seine Verheißung in erster Linie, sondern der Glaube an ihn, dass er der Vater ist, der alles unter Kontrolle hat und alles in seiner Hand hat, auch wenn wir Dinge nicht verstehen. Und der Glaube an Jesus selbst, der Gottessohn. Amen. Das ist dieser Glaube und mit diesem Glauben schützt du dein Herz vor Zweifel, vor Furcht, vor Misstrauen, was Satan in dieser Zeit auch sieht. Fand ich sehr gut, dieses Zitat. Und jetzt gehen wir nochmal rein eine Stelle, die ich letzte Woche nicht angesprochen habe, wo Jesus das ganz klar auch selbst zum Ausdruck bringt, dass der Glaube in erster Linie an ihn gerichtet ist und an den Vater. Und erst in zweiterlei Hinsicht an die Verheißung und die Dinge. Amen. Und hier geht es nicht um Glaubenstechniken, dass man Dinge erlangt. Hier geht es um den Glauben an eine Person und eine vertrauensvolle Beziehung. Johannes 14, 1 bis 3, hier spricht Jesus selbst. Und Vers 1, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Euer Herz erschrecke nicht, das spricht in unsere Zeit hinein. Euer Herz erschrecke nicht vor dem, was ansteht, vor dem, was kommt. erschreckt nicht, habt keine Furcht. Und so seht ihr auch hier, wie Jesus in diesem Vers 1 diese zwei Pole rausarbeitet. Und zwar, das Gegenteil von Glaube ist nicht Zweifel und Unglauben, sondern das Gegenteil von Glaube ist Furcht und Erschrecken. Ne? Sagt der Herr, fürchtet euch nicht, euer Herz erschrecke nicht, weil dort ist die Quelle des Lebens. Das müssen wir schützen mit diesem Panzer. Amen. So, und wenn du heute da Nachrichten hörst oder Dinge, die noch nicht ganz ausformuliert sind, aber du siehst es schon am Horizont, und dann lass dein Herz nicht erschrecken, lass das nicht an dein Herz ran. Leg diesen Panzer an des Glaubens und dann nimmst du die Dinge wahr, aber es erreicht dein Herz nicht. Amen. Es ist so wichtig, dass wir in dieser Zeit gegründet sind im Glauben an Gott, den Vater und an Jesus. Und Jesus sagt es selbst hier, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott, also Abba, Vater, Yahweh, und glaubt an mich. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Darum geht's. Das ist dieser Brustpanzer. Glaubt an den Vater und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und so nimmt er dort hier diese Hoffnung auf das Heil in die nächsten zwei Verse mit hinein. Er sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Das heißt, unsere Heimat ist in den Himmeln. Dort ist unsere wahre Heimat. Unsere geistliche Mutter, schreibt Paulus, ist das himmlische Jerusalem. Dort gehören wir hin und das ist unsere Heimat. Und dort gibt es im Haus des Vaters viele Wohnungen. Und dort ist Jesus hingegangen nach der Himmelfahrt, um uns eine Stätte zu bereiten. Und zwar für seine Braut, für seine Nachfolger. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist unsere Hoffnung. Amen. Jesus bereitet eine Stätte für seine Heiligen im Himmel, für seine Braut. Und es kommt der Tag, wo er zurückkehrt und er wird uns zu sich nehmen, damit wir sind, wo er ist. Und wo ist das? Im Haus des Vaters, bei ihm. Diese Hoffnung haben wir und das ist die Hoffnung auf das Heil. Und hier spricht Jesus selbst darüber, was geschehen wird, wenn er zurückkehrt für seine Braut und was der Bestimmungsort ist, wenn wir weggenommen werden von dieser Erde, wo es dann hingeht. Jesus ist dort super klar. Er sagt, ins Haus meines Vaters, ins himmlische Jerusalem. Dort gehört ihr hin. Dort bereite ich euch eine Stätte. Ich hole euch und nehme euch dorthin. Und ihr werdet dort sein, wo ich bin. Amen. Das ist die Hoffnung der ersten Christen gewesen. Ich habe das auch von Paulus, ne, wie er in dieser Naherwartung gelebt hat, der es schon zu seinen Lebzeiten erwartet hat, die anderen Apostel ebenso. Und das muss auch unsere Naherwartung sein, dass er uns dorthin holt, wo er ist. Ist ganz wichtig, das zu wissen. Denn heutzutage gibt es ganz unterschiedliche Lehren. Ich habe mich jetzt viel damit beschäftigt, habe Bücher gelesen von Leuten, die jetzt aktuell über das Thema geschrieben haben. Und du merkst eine Veränderung von den ersten Christen und der letzten Jahrhunderte und sag ich mal, meiner Jugendzeit, gerade die Mutter Basilea Schling, wir haben zu DDR-Zeiten viel von ihr da Literatur gelesen, es kam irgendwie über die Grenze rüber und sie war da auch sehr klar, was die Endzeit betrifft, was Israel betrifft, die haben das Gebetshaus gegründet auf dem Ölberg und so weiter. Und wie das sich gewandelt hat und in eine ganz andere Richtung. Und eigentlich ist die Naherwartung der ersten Christen, wie Jesus das ja andeutet, die, dass Jesus kommt und seine Gemeinde zu sich holt und sie ist, wo er sich befindet. Amen. Wie es dann weitergeht, ist seine Sache. Aber der Bestimmungsort der Entrückung ist vollkommen klar, bei ihm im Himmel. Amen. Und heutzutage merkst du, dass sich das Ganze verändert hat. Und die Ausrichtung von vielen Büchern, die heutzutage geschrieben werden oder Aussagen auch im Internet, die geht mehr darum, was kann ich bewirken? Ich als Nachfolger Christi, ich bekämpfe den Antichrist jetzt in dieser Zeit. Ich bin dazu berufen, dort das und das zu bewirken. Die Betonung ist so sehr stark auf den Menschen jetzt. Ich bewirke jetzt, ich bin standhaft, ich gehe jetzt durch. Ich herrsche im tausendjährigen Reich. Die Betonung ist verschoben von Christus auf sein Offenbarwerden auf den Menschen, was er an dieser Zeit wirkt. Na klar wird Jesus dich jetzt gebrauchen, aber da ist etwas verschoben. Auf den Mensch. Und das ist nicht gut. Weil wir warten auf Christus. Und wenn er offenbar werden wird, werden auch die Dinge offenbar werden. Die Söhne und Töchter Gottes und so weiter. Das ist, wenn wir diesen neuen Leib empfangen, werden dort offenbar. Der Herr wird uns da durchführen durch diese Zeit. Aber diese Verschiebung finde ich sehr gefährlich. Vor Jahren hat mir mal ein Bruder gesagt, der solche Lehren angehört hat übers Netz, hat gesagt, jetzt weiß ich endlich mal, was ich im 1000-Jahr-Reich machen werde. Ihr Lieben, es ist so ich-bezogen. Wo bleibt denn dann noch Jesus, der seine Braut heimholt? Nein, ich höre jetzt von irgendeinem, der die Endzeitlern auslegt, was ich im 1000-Jahr-Reich alles machen kann. Versteht ihr diese Verschiebung? Die Bibel spricht davon, was wir dann machen werden. Die Bibel spricht von diesen Dingen, aber nicht so ausführlich, das Neue Testament. Die Hauptbetonung im Neuen Testament liegt darauf, dass Jesus kommt und seine Braut holt und wir werden sein, wo er ist. Amen. Und wenn das geschieht, wenn wir verwandelt werden, wenn wir diesen neuen Leib haben, wenn wir Jesus gleich sein werden und mit ihm eins sind, ihr Lieben, wir sind in einer ganz anderen Dimension. Wir sind in einem neuen Körper, unser Geist, alles ist total frei. Und erst dann, wenn du bei ihm bist, wirst du begreifen, was dann geschieht. Amen. Kein Mensch kann heute sagen, was ich im 1000-Jahr-Reich machen werde. Kein Prediger kann dir das irgendwie vorlegen. Das bestimmt doch Jesus, was ich dann mache. Und mir geht es nur darum, dass ich bei ihm bin, dass ich bereit bin, wenn er kommt und dass ich bei ihm dran bin. Alles andere ist mir egal, weil er hat immer das Beste für mich. Amen. Und er ist immer noch der Herr und er bestimmt, was ich dann mache. Und das ist vollkommen gut. Aber zuerst geht es mal da hoch bei meinem Vater im Himmel, ins Haus des Vaters. Amen. Lass uns auf Jesus ausgerichtet bleiben. Er kommt und wir werden mit ihm auf Ewigkeit zusammen sein, vereinigt mit ihm und dort sein, wo er ist. Amen. Das ist unsere Hoffnung. Warum ist dieser Glaube so wichtig? Der Glaube an Gott, der Glaube an Jesus. Warum ist das so wichtig? Es ist extrem wichtig, dieser Glaube. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, wenn ich keinen Glauben richtig habe, dann komme ich da trotzdem durch. Ihr Lieben, der Glaube, dieses Vertrauen an Gott und Vater ist so extrem wichtig. Weil Unglaube und Zweifel bedeuten, du misstraust deinem Vater. Du misstraust ihm. Und das kann sehr schlimm ausgehen. Im Hebräerbrief lesen wir Hebräer 3, Vers 12. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Das heißt, ein Herz, was nicht durch den Glauben geschützt ist, bezeichnet die Schrift als ein böses, ungläubiges Herz. Und das ist schon einen Schritt gegangen Richtung Abfall von dem lebendigen Gott. Und deswegen ist es wichtig, was im 4, Vers 2 steht, Kapitel 4, Vers 2, denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, also dem Volk Israel, weil es bei den Hörern sich nicht mit Glauben verband. Das Wort Gottes wird ausgeteilt und unser Herz verbindet es mit Glauben oder halt nicht. So, und die tragischen Folgen dessen, wenn man denn das Herz nicht geschützt hat, wenn man das Wort Gottes empfängt, aber nicht mit Glauben verbindet, sehen wir ja von diesen Kundschaftern, von den 11 und dann den Israeliten, die zur Zeit gelebt haben, vor der Landeinnahme, die mussten dann 40 Jahre da im Kreis laufen. Also sie kamen nicht ins verheißene Land. Deswegen ist die Frage, glauben oder nicht glauben, eine sehr wichtige Sache, elementare Geschichte. Amen. Deswegen ist es wichtig, denn das Herz geschützt zu haben mit diesem Brustpanzer des Glaubens. Wir haben hinten an der Technik haben wir das immer rangehangen und es ist so, dass die wichtigsten Dinge, an denen geht man meistens vorbei und die übersieht man. Und lest euch nochmal durch. Dieser Pastor aus Malaysia, dieser Bruder, wie heißt der? Brani Dion Effendi aus Malaysia, der war Mitte 50. 2006 ist er mit Gehirnbluten eingeliefert worden in die Klinik. Ich habe die ganze Geschichte mal gelesen. Und dann ist er während der Behandlung im Krankenhaus ist er gestorben. Und dann kam er zu Jesus, hat den Himmel gesehen, alles. Und ist ein sehr nüchterner, seriöser Pastor gewesen, ein guter Mann. Und Jesus hat ihm 6 Botschaften für die Gemeinde gegeben und hat gesagt, wenn du zurückkehrst, teile meiner Gemeinde diese 6 Punkte mit. Und ich sende dich wieder zurück. Seine Frau und seine Familie, die waren happy. Ich meine, Mitte 50 ist man noch nicht am Ziel angelangt. Und er hat noch viele Jahre bekommen. Und 6 Botschaften, die er der Gemeinde mitteilen sollte. Und das war 2006. Und ich lese mal vor. Ihr könnt es ja hinten nachlesen. Aber für die, die jetzt im Netz mithören oder später nachhören, sind ja mehr, die das jetzt hören, als wir jetzt hier versammelt sind. So, die erste Botschaft geht genau in die Richtung, wo Jesus zu ihm sagte, sag meinen Kindern, sie müssen an mich glauben von ganzem Herzen, mit aller Kraft und Verstand. Diejenigen, die besorgt und zweifelnd sind, werden nicht hierher kommen. Werden nicht in das verheißene Land kommen. Deswegen ist Glaube und Vertrauen so elementar. Zweite Botschaft, sag meinen Kindern, sie müssen treu zu den Versammlungen kommen, weil das die Zeit ist, wenn ich über ihren Gesichtern scheine und sie werden mein Angesicht suchen. Ich bin sehr erfreut, meine Kinder anbetend in der Gemeinde zu sehen. Dritte Botschaft, sie müssen treu sein im Gebet, im Ausführen von meinem Willen und Leben gemäß meinem Wort. Vierte Botschaft, sagt meinen Kindern, sie müssen gehorsam sein im Geben des Zehnten und der Opfergaben. Fünfte Botschaft, sagt meinen Kindern, sie müssen beten und mir ihr ganzes Hab und Gut weihen, übergeben, also all ihren Besitz, für den Schutz und den Segen, solange sie auf Erden sind. Wenn ich das zweite Mal auf die Erde komme, sollen sie nicht an den weltlichen Reichtümern hängen. Erinnere dich an die Geschichte von Lutz Ehefrau, sagt Herr Jesus. Sechste Botschaft, sag meinen Kindern, sie müssen bereit und wachsam sein, weil ich bald kommen werde, früher als die Menschen es erwarten. Und das war 2006. Aber wie gesagt, die erste Botschaft war, glaubt an Gott und glaubt an Jesus. Wer zweifelnd ist, wird diesen Ort nicht erreichen. Tragt den Brustpanzer des Glaubens, dieses Vertrauen auf Gott. So, und durch diesen Glauben haben wir auch etwas in die Hand bekommen, aus dem Herzen heraus, was Überwinderkraft in sich trägt. Die Stelle hatten wir schon letzte Woche, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Also durch den Glauben überwinden wir alle Hindernisse, die sich auch in Zukunft noch vor uns aufbauen werden. Und Vers 5, wer ist der, 1. Johannes 5, 5, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das heißt, wir glauben, dass Jesus Gott ist, dass er Gottes Sohn ist und durch den Glauben an ihn überwinden wir alles, was auf uns noch drauf zukommt. Gott hat uns diese Stärke gegeben. Ihm, andersrum gesagt, der Glaube an Jesus, den Gottessohn, gibt uns alle Voraussetzungen, alle möglichen Bedrängnisse, Hindernisse, Schwierigkeiten, Prüfung, Testung zu bestehen und diese Welt mit allem, was sie noch aufbaut, zu überwinden. Amen. Unser Glaube an ihn, den Gottessohn, ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. So, jetzt machen wir das mal praktisch. Ja, das ist eine Aussage, die finde ich richtig gut. Und ähnlich hat Paulus das nochmal geschrieben in Römer. Alles bekannte Stellen, aber die mir wissen zu viel und handeln zu wenig danach. Oder glauben es zu wenig. So, jetzt lasst uns mal praktische Arbeit leisten. Römer 8, Vers 37, was steht da? Weiß jeder. Davor ist eine ganze Liste aufgeschrieben von Prüfung, Erfahrung, was die damalige Christenheit durchgemacht hat und kein einziger von uns bis heute. Also da stehen schreckliche Bedrängnisse drin, in den vorhergehenden Versen. So, und dann sagt er im Vers 37, in dem allen, in diesen Bedrängnissen, sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. So, diese Stelle, die finde ich gut, die zitieren wir oft, haben schon drüber gesprochen, aber wenden wir das an. Wie geht das praktisch? Wie baue ich das in meinen Alltag ein? Weißt du, das darf nicht bloß eine Theorie, durch die Liebe überwinde ich. Das ist super. Und hier kommt wieder der Glaube ins Spiel. Denn der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Damit ich die Liebe einbaue, weil es geht ja gleich um die Liebe und wir Brustpanzer der Liebe, damit das auch wirkt und funktioniert und ich so voll Liebe bin, des Geliebten von Jesus, dass ich durch diese Liebe mehr als ein Überwinder bin, muss ich an die Liebe Jesu glauben. Amen. Wenn ich dieser Brustpanzer besteht aus zwei Teilen, eigentlich ist eins, Glaube und Liebe. Die Liebe ist eine Tatsache, die Gott ausgegossen hat und Gott macht dort bei keinem Menschen Unterschied. Er gibt nicht dem einen das Maß, dem anderen das. Gott gibt allen gleich. Gibt es kein Ansehen der Person. Warum der eine mit der Liebe erfolgreich, also überwindend umgeht und der andere nicht, liegt am Erkennen und am Glauben. Weil der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Die Liebe ist für jeden Menschen gleich. Und unsere Reaktion ist der Glaube, weil alle Segnungen Gottes gibt er uns und wir empfangen sie durch Glauben und halten es im Glauben. Und so wird der eine stark im Glauben, weil er die Liebe Gottes erkannt hat und an sie glaubt und dadurch so gerüstet ist, dass er den Herausforderungen dieser Welt Schritt für Schritt siegreich gegenübersteht und sich nicht mehr unterkriegen lässt. Amen. Durch diesen siegreichen Glauben an die Liebe Jesus hast du Frieden. Du hast immer Shalom. Egal wie die Wellen hochschlagen, wenn du Jesus im Boot hast, dann ist Friede da. Amen. Aber ihr Lieben, lasst uns doch mal anfangen, das zu glauben. Das ist eine Tatsache, die dir geschenkt ist, diese Liebe. Ja, der Glaube ist eine gewisse Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Nämlich die Liebe. Amen. Zweifle nicht dran, sondern baue sie ein in deinen Alltag. Amen. Petrus, jetzt kommen wir nochmal zum Petrus zurück. Im Vers 7 haben wir letzte Woche aufgehört. Im Vers 8 und 9 baut er ebenso dieses Schutzschild oder diesen Schutzpanzer zusammen von Glaube und Liebe. Und hier sagt er, zuvor ging es um Glaube, in Vers 2, 3 um die Hoffnung. Aber hier im Vers 8 und 9 schreibt Petrus an die Christen in den Nationen und keiner von ihnen hat Jesus gesehen. So, dass hier schreibt jemand, der Jesus gesehen hat. Und Petrus hat von Jesus so viel Vergebung, so viel Liebe erfahren, erinnert euch daran, ne? Dreimal verraten, dreimal durfte er sagen, Jesus, ja, du weißt ja, dass ich dich liebe. Ne? So. Und Petrus hat Jesus gesehen. Er war mit ihm. Er hat gesehen, auch wie er gekreuzigt wurde, und beziehungsweise hat es dann mitgekriegt, weil er nicht direkt vor Ort war. Er hat den Auferstandenen gesehen und die Himmelfahrt. Und hier schreibt er an die Christen, die Jesus nicht gesehen haben, da gehören wir auch mit dazu, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele. Amen. Er sagt ihr, ihr, die ihr Jesus nicht gesehen habt, ihr liebt ihn, obgleich ihr nicht von Angesicht zu Angesicht gesehen habt. Deswegen glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht physisch seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher herrlicher Freude, wenn Jesus kommt, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seele. Und darauf laufen wir drauf zu. Amen. Jetzt sehen wir ihn nicht, aber wir lieben ihn. Wir sehen Jesus nicht physisch, aber wir glauben an ihn. Und der Tag ist nahe, wo wir dann in totalen Jubel und Lobpreis ausbrechen. Amen. Und das ist dieser Tag, wo ich vergleiche es mal mit, habe ich mal bei einer Beerdigung drüber gesprochen, aber es ist gut, diese Dinge mal dort anzusprechen. Weil unser Leben jetzt ist vergleichbar wie ein Schmetterling im Kokon. Oder eine Libelle unter Wasser. Wir sind eingeengt. Dieser Leib ist der irdischen Beschränkung unterworfen. Es ist immer noch dem Verfall unterworfen. Es ist noch nicht der neue Körper. Das heißt, unsere Seele wird verändert. Ja? Aber unser Geist, der uns neu gegeben wurde, der hat so eine Dynamik in sich. Er sehnt sich nach dieser herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Und die kannst du auch ein Stück weit erleben auf dieser Erde. Aber du bist immer noch eingeschränkt in deinen irdischen Leib. Und wenn Jesus kommt, dann wird das weggebrochen. Und du gehst raus, du empfängst seinen Leib und du brichst wie eine Libelle durch die Wasseroberfläche durch und du kommst in eine ganz andere Dimension. Amen. In Freiheit. Vorher in der Welt, alles dunkel, ne? Ein paar Schilfhalme und ein paar Wasserspinnen und so, ein paar Fischlein, wenn man mal von der Libelle spricht. Aber dann Freiheit, durchbrechen durch diese Begrenzung und einen neuen Körper und du fliegst unendlich weit. Und so kannst du das Leben im Geist vergleichen. Im Geist kannst du das schon, aber dann mit deinem Körper, wenn Jesus kommt. Amen. Aber manchmal sehne ich mich danach. Ich sage, Mensch, das ist alles so, die Freiheit. Amen. Ich bleibe noch hier. Aber ich sehne mich im Geist nach dieser Freiheit als Kind Gottes. Amen. Dort zu sein, wo er ist. Dort sind wir zu Hause bei ihm. Amen. Dann sehen wir ihn und werden uns jubeln mit unaussprechlicher Freude. Diesen Panzer müssen wir jetzt, ne? Ein Panzer wird angelegt vor der Schlacht, logisch. Ja? Du kannst nicht aufs Schlachtfeld gehen und dann kommen die Geschosse da an und dann kannst du, oh, ich muss das Ding ja noch anlegen. Ja? Nee, das wird vor der Schlacht wird ein Panzer angelegt, damit man gerüstet in die Schlacht zieht. Amen. So ist es jetzt an der Zeit, diesen Panzer anzulegen und den Helm aufzusetzen, bevor die Herausforderung zunehmen. Amen. Ist alles eine Ermutigung vom Herrn, aber gleichzeitig auch eine Warnung, damit wir siegreich sind und von ihm gebraucht werden können in der Zeit, auf die wir drauf zugehen. Und zwar, ich habe jetzt mal einen Bericht gehört und das war eine Zusammenfassung von vielen namhaften Propheten, die haben sich Ende letzten Jahres getroffen, um einfach den Herrn zu suchen und sich auszutauschen. Aus mehreren Ländern haben sich getroffen über das Jahr 2022 und darüber hinaus mal den Herrn zu hören und was sie vom Herrn gehört haben. Und die Zusammenfassung, die Essenz von, wenn man das mal zusammen summa summarum rauszieht, war erstens das, was wir schon seit, das habe ich aber später ausgehört, ne? Was wir schon eine Weile dort bearbeiten, dass der Herr in diesem Jahr wirken wird. Er wird sein Licht leuchten lassen durch seine Heiligen. Ne? Die an ihn glauben, durch die wird er mächtige Dinge wirken in diesem Jahr. Habt diesen Glauben. Amen. Er wird durch dich Dinge wirken, die du dir jetzt noch nicht vorstellen kannst. Aber glaube an ihn und Gott wird sich mächtig erweisen. Amen. Und gleichzeitig hat der Herr eine ganz deutliche Warnung ausgesprochen. Und zwar eine Warnung vor Konflikt. Und dass Konflikte sich entladen. Und dann haben die Propheten das mal zusammengefasst. Und zwar, glaube an das Beste, was Gott für dich hat. Und bereite dich vor, auf das Schlimmste, was geschehen kann. Beide Dinge. Und das ist das, wo wir eingetreten sind, wenn die Schrift davon schreibt, die Geburtswehen, die das Reich Gottes hervorbringen. Dass, wenn Gott durch seine Gemeinde wirkt, dann merkst du, dass das Reich Gottes immer mehr auf diese Erde kommt. Und gleichzeitig bringen die Geburtswehen auch Dinge hervor, die Erschütterung gleichen oder Dinge, die Jesus schon beschrieben hat, Matthäus 24. Und wir müssen als Christen in diesem Spannungsfeld leben. das Beste erwarten, dass der Herr mitten in diesen Erschütterungen dich gebraucht als Licht, als Hoffnung, als einen, der das Reich Gottes freisetzt, jetzt in dieser Zeit. Und auf der anderen Seite müssen wir uns auch, wenn der Herr warnt, dann müssen wir auf die Warnung hören, uns auch vorbereiten auf Konflikte, auf Erschütterungen, auf Dinge, die geschehen werden. Bereitet euch darauf vor. Erstmal geistig. Es geht jetzt nicht darum, dass du jetzt der Prepper-Organisation beitrittst, ne? Also die sich präparen, vorbereiten auf alles Mögliche. Blackout und so weiter. Darum geht es nicht in erster Linie. Es geht, dass wir geistig gerüstet sind. Und wenn Dinge geschehen, dass wir vorbereitet sind, dass es unser Herz nicht erschreckt. Amen. Die Konflikte spitzen sich zu. Iran, Israel, Ukraine, Russland. Ich habe gestern von einem ehemaligen Major der IDF, also der israelischen Verteidigungsarmee, da war Major, der hat schon vor Jahren bekehrt, ist jetzt Bibellehrer, ist ausgemustert und der hat viele Einblicke und viele Informationen und so weiter. Und da hat gestern mir was rübergeschickt, und zwar, dass die Gespräche mit Russland und Ukraine jetzt nicht so erfolgreich verlaufen und dass die Insider vermuten, dass innerhalb der nächsten 2 Wochen sich dann Dinge entladen, und zwar an verschiedenen Punkten gleichzeitig. So, und das ist erstmal weit weg, aber trotzdem sind es Konflikte, die sich entladen, die schnell zum Flächenbrand werden können. Deswegen lasst uns beten, dass der Herr dort einschreitet und das nicht einfach so teilnahmslos verfolgen. So, jetzt habe ich diese Nachricht unserem Freund geschickt aus der Ukraine. Vom Oleg habe ich noch keine Rückantwort bekommen. Aber der Sascha, kennt ihr alle, ne? Sascha und Sveta, und die selber früher in der Marine, in der Luftwaffe gedient haben, die das ganze militärische Jahr von A bis Z kennen, habe ich das rübergeschickt. Da hat er gesagt, ja, wir leben in der Endzeit. Wir leben in dieser Endzeit, aber wir sind in Gottes Hand. Amen. Das heißt, er hat die Dinge gesehen, dass auch mögliche Szenarien sich entfalten können. Und die wohnen ja nahe dran. So, aber gleichzeitig sagt er, wir sind in Gottes Hand. Sie sind geborgen in ihm. Sie haben diesen Glauben. Amen. Da ist jemand, der diesen Brustpanzer des Glaubens und des Vertrauens trägt. So, deswegen ist wichtig, dass wir, bloß mal als Information rein, aber wie der Herr sagt, er wird Mächtiges durch sein Volk wirken, glaubt es, und gleichzeitig die Warnung, bereitet euch vor, dass Dinge geschehen können, wo Konflikte sich entladen. Muss man ganz einfach nüchtern mal drüber sprechen. So, jetzt weiter, besteht da dieser Brustpanzer nicht nur aus dem Glauben, sondern auch aus der Liebe, und darüber wollen wir heute mal sprechen. Und dieser Brustpanzer schützt ja unser Herz. Und so wie der Brustpanzer des Glaubens unser Herz schützt vor Zweifel und vor Furcht und vor Unglauben, so schützt der Panzer der Liebe vor Ärger, vor Groll, vor Bitterkeit, vor Gleichgültigkeit, Lieblosigkeit, Hass, Aggression und Rebellion. Das sind die Wesensmerkmale der Kinder der Finsternis. Amen. Und wir sind durch den Panzer der Liebe geschützt davor, dass unsere Herzen bewahrt werden, dass wir keinen Ärger hervorbringen, auf was immer er kommt. Kein Groll, kein Hass, aber auch nicht in Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit versinken. Weil Jesus hat ganz klar und deutlich gesagt, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, Matthäus 24, wird die Agabeliebe, hier geht es um die Agabeliebe Gottes, wird in vielen erkalten. Also die werden gleichgültig. Und das darf nicht passieren. Sondern diese Brustpanzer der Liebe, der hält unser Herz warm, es schützt uns, aber wir sind immer noch gefüllt mit Liebe, und Gleichgültigkeit hat nichts mit Liebe zu tun. Sondern wir sind empfindsam, wir nehmen diese Dinge wahr und gehen in die Fürbitte. Gut, jetzt gehen wir mal praktisch nach. Wie trage ich diesen Panzer der Liebe? Das ist eigentlich heute das Thema. Wie trage ich diesen Panzer der Liebe? Ich habe das vorhin schon mal angeschnitten mit diesem Überwinden durch die Liebe. Ist ganz simpel. Die Liebe ist da, Römer 5,5. Sie ist ausgegossen, die Liebe Gottes, diese Liebe, die von Gott kommt, diese Agape-Liebe, Römer 5,5, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Also der Heilige Geist ist derjenige, der dir die Liebe Gottes, des Vaters und die Liebe des, von Jesus vermittelt. Und das ist ausgegossen, dein Herz. Hier drin ist es. Amen. Und das Maß ist bei jedem dasselbe. So, und dazu musst du als zweites, damit es auch wirkt und funktioniert, die Schriftstelle kann, habe ich vorhin bloß zitiert, kannst du jetzt dazu nehmen. Das sind eigentlich Grundlagen, sind simple Dinge, aber lasst uns das mal nehmen und in unseren Alltag auch einbauen. Wenn diese Liebe ausgegossen ist in dein Herz, steht in 1. Johannes 4, Vers 16a, wir haben die Liebe, die Agabeliebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Das heißt, wenn sie in dir ausgegossen wurde, musst du sie erstmal erkennen, dass sie da ist und glauben, dass Gott sie dir gegeben hat. Das heißt, dass Gott dich liebt. Amen. Der Vers geht weiter. Denn Gott ist Liebe und wer da Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Liebe. Und wir reden über die Liebe Gottes. Nicht über die menschliche Zuneigung, die jeder Ungläubige hat. Und im Griechischen, ich meine, vor einem Jahr haben wir das Thema auch schon mal durchgenommen, wisst ihr ja, dass es im Griechischen diese Unterschiede gibt zwischen Agape, die Liebe Gottes, und dem Phileo, dieser Liebe im zwischenmenschlichen Bereich, die jeder Mensch auch haben kann. Hier geht es um die Liebe Gottes und die kommt von ihm. Und nur Gott ist Liebe. Das heißt, wenn du als Christ mal nett bist zueinander, hat das noch lange nichts damit zu tun, dass du die Liebe Gottes hast und ausdrückst. Jesus sagt, das können die Sünder genauso. Aber wir arbeiten es mal schrittweise durch. Es geht um die Liebe von Gott. 1. Korinther 13 ist ja nochmal deutlich erklärt, weil Gott die Liebe ist. Er definiert Liebe, nicht wir. Und er hat seine Liebe durch den Heiligen Geist, der Geist der Liebe ist, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater, in unser Herzen ausgegossen. Und für uns bedeutet das, durch den Glauben, in die Liebe erstmal erkennen und glauben, und durch den Glauben in der Liebe zu bleiben, dann bleiben wir an Gott und Gott in ihm. Nochmal ganz abstrakt. Die Liebe Gottes ausgegossen. Für uns ist dran, das zu erkennen, zu glauben und drinnen zu bleiben. Und damit legst du diesen Panzer auch auf deine Brust oder aufs Herz. Und im Vers 19 steht hier, wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das kommt dann daraus, dass aus uns eine Reaktion kommt und so bleiben wir in der Liebe Gottes, dass wir ihn lieben. Das heißt, Gott zuerst lieben, weil er uns geliebt hat. Und da gehen wir mal ein bisschen tiefer rein. Weil das Empfangen und unsere Reaktion darauf, ihn zu lieben, in seiner Liebe zu bleiben, damit legst du diesen Brustpanzer der Liebe auf dein Herz und damit hältst du dein Herz auch geschützt, und zwar dauerhaft. So wissen wir ja, was Jesus gesagt hat in Markus 12, Vers 29 bis 31. Kennt ihr alle, aber ich lese es nochmal vor. Wird Jesus gefragt, was das höchste Gebot ist. Und das beantwortet er in Markus 12, 29 bis 31. Jesus aber antwortete ihnen, das erste Gebot unter allen ist, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken, mit deiner ganzen Kraft. Das ist das erste Gebot und das zweite ist ihm gleich, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Das bedeutet, Jesus und den Vater zu lieben über alles. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das heißt, ihm unsere Liebe zu erwidern. Das ist unser erstes und oberstes Gebot. Das Hören und das Tun. Darum geht's. Jetzt springen wir mal ein ganzes Stück vor und lesen Offenbarung 22, Vers 12, wo Jesus sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Das heißt, Jesus sagt, siehe, ich komme bald, er kommt zurück. Und dann spricht er davon, dass sein Lohn mit ihm ist. Wie immer das ausschaut, man kann es auch geistig, prophetisch sehen, dass er den Lohn dann später austeilt. Er kommt jetzt nicht mit einer Schatztruhe hier vom Himmel zurück, teilt es dann aus, wenn er kommt. Aber Jesus bringt er auf den Punkt. Er sagt, ich komme zurück und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie seine Werke sind. Das bedeutet für uns, wenn Jesus zurückkehrt, bekommen wir Lohn, und zwar für unsere Werke. Wir werden durch die Werke nicht gerettet, sondern errettet allein durch den Glauben. Aber durch den Empfang seiner Liebe bringen wir Frucht hervor, wir bringen Werke hervor, und für die bekommen wir dann Lohn. Du sagst, okay, das ist, was hat das jetzt mit mir zu tun, was ich dann für einen Lohn bekomme? Okay. Jesus belohnt sogar jemanden, der einem seiner Jünger ein Glas Wasser gibt. Sagt, wenn jemand einem seiner Jünger ein Glas Wasser gibt, nur weil er sein Jünger ist, wird es ihm vergolten werden im Himmel. Und das bedeutet, wir bekommen Lohn, wenn Jesus zurückkehrt, für die Werke. So, und wenn Jesus das spricht, dann lasst uns mal weitergehen. Was meint denn Jesus für Werke? Was ist denn ihm wichtig und für welche Werke gibt er denn Lohn? Damit wir auch uns entsprechend verhalten auf dieser Erde. Was ist ihm besonders wichtig? Und das hat mit dem ersten Gebot zu tun. Und da kommen wir jetzt langsam zu der Stelle, die heute schon im Lobpreis kam, was eigentlich so aussagekräftig ist. Dann gehen wir mal in Markus 14 rein. Da spricht nämlich Jesus über dieses Werk. Markus 14 ist von dieser Frau die Rede, die mit dieser Flasche voller Salböl kam und Jesus gesalbt hat. Markus 14, Abvers 3 bis 9, als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter kostbarer Narde. Sie zerbrach das Alabasterfläschchen, goss es auf sein Haupt. Es wurden aber etliche unwillig bei sich selbst und sprachen, wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? Man hätte dies doch um mehr als 300 Denare verkaufen und den Armen geben können. Und sie murrten über sie. Jesus aber sprach, lasst sie, warum bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Amen. Jesus kommt zurück, um einem jeden zu vergelten, wie seine Werke sind. Und hier spricht er über diese Frau, die ihn dort gesalbt hat, wo die anderen sagen, das ist totale Verschwendung. 300 Denare ist umgerechnet ein ganzer Jahreslohn, so circa. Also wenn man es mal auf unsere heutige Zeit bezieht, ein Denar waren ungefähr ein Jahreslohn und das mal 300 Arbeitstage. Ja, kommt man ungefähr dahin. Also für einen Jahreslohn hat sie Salböl gekauft und das über Jesus ausgegossen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Ihr könnt ihnen Gutes tun, wann immer ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Und so stellt Jesus diese Priorität ganz klar heraus. Die Frau hat ihm gedient mit einer ganz kostbaren Gabe der Liebe. Und so hat sie ihn geliebt von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit all ihrem Sein. Und das steht über der Liebe zum Nächsten. Jesus sagt, zuerst liebe Gott und dann den Nächsten wie dich selbst. Und Jesus spricht das hier an, die Armen, also den Nächsten, den Bedürftigen, habt ihr alle Zeit. Ihnen könnt ihr Gutes tun, wann immer wollt. Mich habt ihr nicht alle Zeit. Das bedeutet, erst ihm lieben, ihm zuerst dienen und dann dem Nächsten. Und wenn wir diese Reihenfolge einhalten, wenn wir uns an das halten, dann ist das gute Werk, was auch von ihm einen Lohn bekommt, wenn er zurückkehrt. Beides, ihn lieben und auch den Armen. Amen. Diese wahre Agabeliebe, die diese Frau hier gezeigt hat, in Johannes steht, dass das Maria gewesen ist, Johannes 12 hat die ähnliche Geschichte nochmal rausgearbeitet, diese wahre Agabeliebe kommt aus einem reinen Herzen und sie kostet immer einen Preis. Das heißt, Gottes Hingabe hat einen Preis gekostet, nämlich seinen Sohn. Und ihn zurücklieben kostet uns auch einen Preis. Diese Frau hat es einen Jahreslohn gekostet. Und im übertragenen Sinne bedeutet auch für uns, Jesus zu lieben, einen Preis dafür zu bezahlen. Also nicht, es geht um Dinge der Hingabe. Aber wir kommen jetzt noch, ich nehme die Geschichte jetzt nochmal aus Lukas. Wir gehen da nochmal tiefer rein. In Lukas wird das ähnlich berichtet, Lukas 7. Und hier wird eine Frau beschrieben, ich nehme an, dass das nicht Maria war. Weil Jesus spricht zu dieser Frau im Markus und Johannes, sie hat mein Haupt im Voraus für das Begräbnis gesalbt mit diesem Salböl. Und hier in Lukas 7 lesen wir, dass meines Erachtens nach war das eine andere Frau, die zu ihm kam. Und dort geht er ausführlicher darauf ein. Und deswegen wollen wir uns diese Stelle nochmal anschauen. Lass dieses Wort mal auf dich wirken. Ich habe das lange, lange in mir bewegt, diese Geschichte. Lange. Immer wieder. Das hat sich so in mir eingebrannt, dieses aus Lukas 7. Dass das vor meinem inneren Auge steht und das prägt. Und deswegen ist es wichtig, ich lese euch die Stelle vor, aber lest es zu Hause nach, lasst es auf dich wirken. Das ist das, worum es Jesus geht. Lukas 7, Vers 36, es bat ihn aber einer der Pharisäer, mit ihm zu essen. Also es war ein Pharisäer, der Jesus eingeladen hat. Er ging in das Haus des Pharisäers, setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er doch, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn das ist eine Sünderin. Da antwortete Jesus und sprach zu ihm, Simon, er konnte sofort die Gedanken erkennen, was Simon dort dachte, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er sprach, Meister, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine war 500 Denare schuldig, der andere 50. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sage mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast richtig geurteilt. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, dem Pharisäer, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die Tischgenossen an, bei sich selbst zu sorgen, wer ist denn dieser, der sogar Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Lass uns mal in dieses Geschehen hineingehen. Vielleicht sitzt du dort oder liegst mit Jesus zu Tisch. Du bist bei einem Pharisäer eingeladen, das ist schon erstmal was Besonderes, wenn ein Pharisäer Jesus einlädt. Ihr wisst ja, dass er mit ihnen nicht besonders zimperlich umgegangen ist. Ja? Er hat ihre Heuchelei und ihre ganzen Gesetzlichkeit hat er scharf konfrontiert. Ihre Selbstgerechtigkeit. So, und jetzt war es tatsächlich mal ein Pharisäer, da hieß Simon, und der hat gesagt, ich lade diesen Rabbi, diesen Meister lade ich jetzt mal zu mir nach Hause ein und ich mache ihm ein Abendessen. Also ab 18 Uhr war dort die Hauptmahlzeit in Israel. Ich lade ihn zum Essen ein. Das war schon erstmal, sag ich mal, ein sehr bemerkenswerter Vorgang, Jesus dort einzuladen. So, und Jesus geht auch hin, weil er liebt auch Pharisäer und ging in sein Haus und mit seinen Jüngern und dem Haushalt von dem Pharisäer lagen sie alle zu Tisch. Ne, sie mit einem Arm so aufgestützt, und die Beine lagen dann immer so nach hinten, so waren die so aufgereiht um den Tisch rum, so sternförmig. Also gab es keine Stühle, sondern sie lagen zu Tische und ließen sich's gut gehen. So. Und während sie dort zu Tische lagen, kam diese Frau, die stadtbekannt war, das war eine stadtbekannte Prostituierte, wenn man es mal so nennen darf, die kam dort rein in das Haus eines Pharisäers, denn Kontrast, da kann nicht schärfer sein, eine Sünderin in das Haus eines selbstgerechten Pharisäers. Und sie ging zielgerichtet zu Jesus, na, steht hier, als sie hörte, dass er in der Stadt war, ging sie in das Haus des Pharisäers und sie nahm diese Flasche voll Salböl und brachte es mit. Aber bevor sie die Füße von Jesus gesalbt hat, ging sie hin und hat sich von hinten ran, auf allen Vieren rangeschlichen, wie auch immer, und hat angefangen zu weinen. Und mit ihren Tränen hat sie die staubbedeckten Füße von Jesus gewaschen. Weil er sagt ja dem Pharisäer, du hast mich eingeladen, aber die drei Grundregeln der israelischen Gastfreundschaft, wenn man einen Gast einlädt, nämlich Füße, also zumindest Wasser zur Verfügung zu stellen, dass man sich die staubigen Füße waschen kann, weil im damaligen Israel lief man barfuß in Sandalen. Das mag ich auch besonders, das ist mir das Liebste mit den Socken, da ist es umständlich. Aber muss erst warm genug sein, barfuß in Sandalen. So, und dann waren die Füße total staubig. Und so lag Jesus dort. Ja. Und dann wurde in der Regel wurde ein Gast mit einem Begrüßungskuss auf die Wange begrüßt. Das ist ein Zeichen der Höflichkeit und der Wertschätzung. Und dann mit der Ölsalbung ist auch was der Wertschätzung, ein Akt der Wertschätzung. Und diese drei Grundregeln der israelischen Gastfreundschaft hat dieser Pharisäer nicht getan. Das heißt, er hat Jesus eingeladen, aber doch mit einer gewissen Distanz und Ablehnung. Ich gebe ihm was zu essen, aber diese Wertschätzung gebe ich ihm nicht. Und da kam diese Frau und hat das alles nachgeholt. In einer Art und Weise, die wesentlich tiefer war, denn es kam von ganzem Herzen. Und sie vergoss Tränen der Reue, Tränen der Buße. Die war so angerührt von Jesus, dass sie in Tränen ausbrach und ihr müsst euch vorstellen, dass diese Tränen fielen auf seinen, ne, er saß immer, lag immer noch zu Tisch, die Füße da hinten, die Sandalen an, und dann floss die Tränen und spielten so, ne, so Bäche in die staubbedeckten Füße, bis die Füße sauber waren von Jesus. Und dann hat sie so viel Tränen vergossen, dass sie ihre langen Haare nehmen musste, um das alles so trocken zu machen. Wie sahen da die Haare aus? Ne? Das war alles so ein gemischt zwischen Tränen und Staub. Das war Liebe. Dann fing sie an, seine Füße zu küssen, voller Hingabe, voller Liebe. Und dann hat sie seine Füße gesalbt. Amen. Und das geschah im Angesicht des Pharisäers. Und er in sich, wenn dieser ein Prophet wäre, der wüsste, was das für ein, man sieht es ja schon, ne? Aber wenn er ein Prophet wäre, dann wüsste er sofort die Lebensgeschichte dieser Frau und ließe sich von ihr nicht so behandeln. er würde sie wegschicken. Und dann fängt Jesus an, ihm dieses Gleichnis zu erzählen. Überlegt mal, was hat diese Frau dazu gebracht? Sie hat gehört, dass Jesus im Haus des Pharisäers war. Was hat sie dazu gebracht, in die Höhle des Löwen zu gehen? Weil dieser Pharisäer im täglichen Alltag ist ihr ausgewichen auf die andere Straßenseite. Sie durften einer unreinen Person, einer Sünderin nicht zu nahe kommen, sonst hätten sie sich verunreinigt. Er hat einen großen Bogen immer um sie geschlagen und sie verachtet. So. Und ausgerechnet in sein Haus ging sie hinein. Was hat sie gezogen? Jesus. Seine Liebe. Er hat zuerst geliebt. Deswegen lieben wir ihn. Sie hat diese Liebe gespürt von Jesus. Irgendwie hat die Frau eine Offenbarung von Jesus gehabt, die die meisten Israeliten, dieser Pharisäer, schon gar nicht hatte. Und interessanterweise lesen wir im Neuen Testament Menschen, die einen Glauben an Jesus hatten, eine Offenbarung vom Gottessohn, was die meisten frommen Juden nicht hatten. Ausgenommen vielleicht mal die Jünger. Den größten Glauben in Israel hatte kein Jude, kein Frommer, der die Tora kannte und alles drumherum, da jeden Schabbat in die Synagoge ging. Den größten Glauben in Israel hatte ein Besatzungshauptmann, ein römischer Hauptmann. Der hat gesagt, sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Ich bin nicht würdig, in dein Haus zu kommen. Ein römischer Hauptmann, der 100 Mann unter sich hatte, der gesetzt war vom Kaiser von Rom in Kapernaum zum Beispiel, die waren in mehreren Städten, waren die stationiert, die Römer, um für Ordnung zu sorgen und die Aufstände Zeloten niederzuschlagen. Und dieser, der so viel Autorität hatte, durch die Autorität des Kaisers, durch die Besatzungsmacht, der ordnet sich dem Rabbi Jesu unter, einem Jude, und sagt, ich bin nicht würdig, zu dir zu kommen. Da schickt seine Knechte los. Und dann sagt er, als er dem Haus näher kam, Jesus sagt er, schickt er wieder Leute los, ich bin nicht würdig, dir zu begegnen. Seht ihr diese Demut und den Glauben. Und er sagt, sprich nur ein Wort, so wird mein Diener gesund. Auch ich stehe unter Autorität und wenn ich etwas zu meinem Knecht sage, meinem Soldaten, dann macht er es, wenn er sagt, ne? Und dann geschieht das sofort. Und erkannte, dass Jesus Gott ist, Gottes Sohn. Und wenn er etwas spricht, dass dann Dinge sofort geschehen. Er erkannte, dass Jesus Gott ist und Autorität hat. Nämlich über die Krankheit, über den Teufel, über die Dämonen. Amen. Und da sagt er, sprich nur ein Wort. Und Jesus war verwundert. Überleg mal, der Gottessohn war verwundert. Von einem Ungläubigen, würden wir sagen. Aber der war gläubiger als wie die sogenannten Gläubigen. Und Jesus sagte, solchen Glauben habe ich nirgendwo in Israel gefunden. Und zu derselben Stunde war der Knecht gesund. Amen. Während die Jünger wegliefen, außer Johannes und den Frauen am Kreuz, während die Juden ihn verspottet haben, Jesus, gab es ein Erdbeben und die ganzen Erscheinungen. Jesus schrie laut aus und er verschied. Und wiederum ein römischer Hauptmann, der das Ganze über hatte, die ganze Kreuzigung, ein brutaler Kriegsmann, der viele Menschen da ins Jenseits befördert hat. Und als er sah, wie Jesus starb, sprach er laut aus, dieser ist wahrhaftig Gottes Sohn gewesen. Amen. Hier haben Leute eine Offenbarung gehabt über den Gottessohn, die Frommen nicht hatten. Es ist ja bedenklich. Ja, mit Cornelius ging es weiter. Es war der erste Heide, auf den der Heilige Geist fiel. Wieder ein römischer Hauptmann. Und in diese Kategorie fällt diese Frau rein. Und Jesus hat mal zu den Juden gesagt, er sagte, es werden viele kommen aus vom Norden, vom Süden, vom Westen und vom Osten, da gehören wir mit dazu. So nordwestlich von Israel. Ne? Und werden zu Tisch sitzen im Reich Gottes mit Abraham, Isaak und Jakobs. Aber die Kinder des Reiches werden hinausgestoßen werden. Das heißt, die denken, sie sind gerettet, also die Juden, nur weil sie Juden sind. Oder Christen, die denken, sie sind gerettet, nur weil sie Christen sind. die Liebe empfangen, an die Liebe glauben und in der Liebe bleiben. Amen. So, diese Frau hat etwas gezogen. Die wusste nicht mal, dass Jesus Sünden vergeben kann. Die ging mit diesem Glauben hin, dass Jesus ihr ihre Sünden vergibt. Hat ihr das schon mal erlebt? Ist Jesus rumhergezogen und hat gesagt, deine Sünden sind vergeben, deine Sünden sind vergeben, deine Sünden sind vergeben? Nein, nur ein einziges Mal. Sprach er zu dem Gelähmten, den sie abgesenkt haben durch die Decke, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Weil die Krankheit eine Folge von Sünde war, in dem Fall. Und dann wieder die Pharisäer, wie kann denn der, lästert Gott, wie kann denn der Sünden vergeben? Und dann sagt Jesus, damit ihr erkennt, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Amen. Jesus hat Vollmacht, auf der Erde Sünden zu vergeben. Und das hat diese Frau erkannt. Diese tiefe Offenbarung. Die anderen sind gekommen, um geheilt zu werden, befreit. Diese Frau kam nicht wegen körperlichen Problemen oder seelischen Nöten. Sie kam um Vergebung ihrer Sünden. Amen. Und das hat sie so sehr angezogen von Jesus. Sie wusste, irgendwie hat sie das gespürt. Sie hat diese Liebe, vergib mir meine Sünden. Und sie ist reingekommen, hat Tränen der Buße vergossen und hat diese Liebe an Jesus erwiesen. Und sie hat dieses kostbare Salböl mitgebracht. Die Liebe durchbricht Religiosität, sie durchbricht diese Barrieren der Selbstgerechtigkeit, sie durchbricht Barrieren, die Menschen aufgebaut haben. Und die Liebe zieht es zu dem, der uns zuerst geliebt hat. Amen. Und hier, auch diese Frau, hat diese Liebe kam aus einem reinen Herzen, das ihn gesucht hat, und sie wiederum hat einen hohen Preis bezahlt. Sie hat auch so ein Salbfläschchen damit zum hohen Preis in ihrer Hand. Dann legt Jesus ihr dieses Gleichnis vor, im Simon das Gleichnis vor, und dabei ist die Frau noch dabei. Ne? Sie hört das alles zu. Nur ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, eine 50 und der andere 500 Denare. Und wen wird er am meisten lieben, der einem das erlässt? Und da Simon natürlich gibt die richtige Antwort, dem er am meisten schuldig war, der ihm am meisten schuldig war. Und dann zählt er die drei Dinge auf Jesus und dann sagt er im Vers 47, deshalb sage ich dir, ihre Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Das bedeutet nicht, dass dieser Pharisäer nur im Verhältnis 50 zu 500 Sünden hätte und dass er keine Vergebung nötig hätte oder nur geringfügig. In Gottes Augen war dieser Pharisäer genauso schuldig, der ewigen Verdammnis würdig wie diese Frau. Vor Gott gibt es keinen Unterschied, weil diese Selbstgerechtigkeit, in der er gelebt hat, war in Gottes Augen ein Gräuel. Deswegen hat Jesus die Pharisäer zurechtgewiesen, die Sünder aber angenommen. Die Huren und die Zöllner sind ihm nachgefolgt, weil sie Vergebung empfangen haben und ewiges Leben, aber die Selbstgerechten haben das abgelehnt und die hat Jesus konfrontiert. Die Sünder haben sich von Johannes taufen lassen und die Pharisäer haben sich gewehrt. Und deswegen sagt Jesus zu den Juden, die Zöllner und die Huren werden euch vorangehen ins Reich Gottes. Und ihr werdet es nicht erreichen, wenn ihr an eurer Selbstgerechtigkeit bleibt. Das bedeutet nicht, dass ich, wenn ich so ein guter Christ bin oder vorher, bevor meiner Bekehrung so ein guter Mensch war, dass ich jetzt nur wenig Vergebung brauche. Ich habe es so ganz leicht geschafft ins Reich der Himmel. Und dann liebe ich Jesus eben halt wenig, weil mir ist ja nicht so viel vergeben worden. Das will Jesus damit nicht zum Ausdruck bringen, weil die Sünde des Pharisäers und der Frau waren in Gottes Augen dasselbe. Was Jesus damit sagen möchte, ist, dass wem viel vergeben wird, der liebt viel. Das bedeutet, wer erkannt hat, wie verloren er war. Ohne Christus. Wer eine Offenbarung hat in seinem Herzen über seine eigene Verlorenheit und Sünde, nur der erkennt den unermesslichen Reichtum der Liebe Gottes. Amen. Das will Jesus damit sagen. Der Pharisäer hat seine Sünden nicht erkannt. Er war gerecht in seinen Augen. Deshalb liebte er wenig. Er ging in Distanz zu Jesus. Er hat ihn eingeladen, aber er hat ihm nicht mal die drei notwendigsten oder üblichsten Höflichkeitsrituale der Wertschätzung gegeben. Distanz. Keine Liebe. Kalt. Religiosität ist immer kalt. Keine Beziehung, keine Liebe. Kalt. Rituale, Regeln, Formen. Kalt. Da ist kein Leben drin. Ich habe da einen guten Satz geprägt. Vers 47. Diese Liebe, die diese Frau Jesus erwiesen hat, kommt aus einem Herzen, welches seine eigene Sünde und Verlorenheit erkannt hat. Und die unermessliche Liebe Jesu zu uns. Und da müssen wir uns selber fragen. Sind wir Pharisäer, die in Distanz zu Jesus gehen? Wir haben ihn eingeladen in unser Haus. Wir geben ihm ab und zu auch mal was zu essen. Wir beten zu ihm, wir suchen ihn. Aber wie gehen wir mit Jesus in unserem Haus um? Haben wir ihm die Füße gewaschen? Haben wir ihn geküsst? Haben wir ihn gesalbt? Das ist das Werk, worauf es Jesus ankommt. Deswegen ist diese Frau so ein starkes, starkes Vorbild für uns in ihrer Liebe zu Jesus. Das andere nicht, aber in ihrer Liebe zu Jesus. Und die ging hin und sündigte nie mehr. Die war mit hundertprozentiger Sicherheit eine der ersten Gemeinde. Amen. Vielleicht eine der 120 im Obergemach. Fühlt sich Jesus geliebt und wohl in deinem Haus, in deinem Herzen? Überlegt mal, das, was diese Frau getan hat, dass sie die Anbetung bzw. die Vergebung suchte und empfangen hat, das war noch vor dem Kreuz. Das war, bevor Jesus für unsere Sünden ans Kreuz gegangen ist. Sie hatte eine Offenbarung, dass Jesus Sünden vergibt, bevor er für die Sünden gestorben ist. Ich finde das total überwältigend. Amen. Es war noch vor dem Kreuz. Und wir, die wir nach dem Kreuz in der Auferstehung leben, umso wie viel mehr sollten wir in unserem Herzen erkennen, unsere eigene Sünde und Verlorenheit und die unermessliche Liebe von Jesus. Amen. Und nur dann, wenn du erkannt hast, dass du verloren bist oder warst ohne Christus, deine eigene Sünde und Verlorenheit, nur dann kannst du Jesus Liebe erkennen und ihn lieben. Amen. Und du bleibst in seiner Liebe. Weil keiner von uns hat es verdient. Jeder von uns, egal wie wir waren vor Christus, war auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Ob wir 50 oder 500 Denare Schulden hatten bei Gott. Wir waren alle auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Und er hat uns aus reiner Liebe gerettet. Amen. Und lasst uns ihn lieben, der uns erst geliebt hat. Und zwar nehmt ihr diese Frau als Vorbild. Sind wir Pharisäer oder Braut? Die Braut wäscht die Füße von Jesus durch Danksagung. Sie küsst ihn mit Lobpreis. Sie betet ihn an mit dem Salböl der Anbetung. Diese Liebe kostet einen Preis. Sie sondert sich ab, Zeit der Gemeinschaft mit dem Geliebten. Das ist ein hoher Preis. Sie fastet und betet und sucht den Herrn. Fasten ist genauso ein Ding. Habe ich am ersten Fastengebetsabend gesagt. Fasten ist eine Haltung der Liebe zu Jesus. Nicht, dass es muss oder ein Werk da irgendwie, dass es Gesetz wäre. Nee, wir fasten, weil wir Jesus lieben. Wir verzichten auf unsere Dinge, die auf lebensnotwendige Dinge für eine gewisse Zeit, weil wir Jesus mehr lieben, als wir unser eigenes Leben. Ich sage dir, was diese Woche ja geschehen ist, diese drei Abende, im Geistlichen kannst du es gar nicht richtig erfassen, wo wir uns ja gemeinsam getroffen haben, 3 Tage hintereinander gefastet, gebetet, den Herrn gesucht, in Anbetung. Wir haben seine Füße gewaschen, wir haben ihn geküsst, wir haben ihn gesalbt. Es hat für jeden Einzelnen von uns einen Preis gekostet, hierher zu kommen. Und es hat jeden Einzelnen von uns einen Preis gekostet, zu fasten. Amen. Und diese Dinge sind dem Herrn so wertvoll, weil es aus Liebe geschehen ist. Amen. Das trifft sein Herz mit so einer unendlichen Liebe. Amen. Ich fand so stark, dass die Kinder mit dabei waren am Freitag, dass die schon mit reingenommen werden in dieses dem Herrn zu dienen, Jesus zu dienen, in seiner Gegenwart zu sein. Wann hast du das letzte Mal Jesus die Füße gewaschen? Wann hast du das letzte Mal seine Wange geküsst? Wann hast du ihn das letzte Mal gesalbt mit Salböl? Also heute im Lobpreis, nicht wahr? In der Anbetung, da war ich voll mit drin. Ja, und morgen? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag? Ich habe es am Freitag schon gesagt, am Donnerstag in der persönlichen Zeit, wo ich zu Hause angebetet habe, ich singe da sehr viel in Sprachen, weil da entwickelt sich im Geist so viel. Da kommt im Geist viel, also man kriegt dort Offenbarungen und Dinge und man dient Jesus im Geist. Anbetung im Geist, in Sprachen singen, ist das höchste Salböl, was du über ihn ausgießen kannst, weil das geht vom Heiligen Geist über Jesus. Amen. Und während dieser Zeit hatte ich einen Eindruck, ein Bild, einen inneren, ja, was mich erstmal ein bisschen verwirrt hat oder hätte ich nicht erwartet. Und ich habe dort Jesus gesehen, sein Angesicht und wie er geweint hat. Ich habe da auch für unser Land gebetet und gesungen und habe dort gesehen, wie Jesus weinte über unser Land. Jesus vergisst Tränen über unser Land. Über die Gottlosigkeit, über die Verdorbenheit, über die Ablehnung der Menschen. Er, der alles gegeben hat, wird vom Großteil des deutschen Volkes und ein Großteil der Christen abgelehnt. Er empfängt keine Liebe. Und die Menschen, die ihm widerstehen, für die er gestorben ist, Jesus vergisst Tränen. Und diese Tränen fielen wie Gnadentropfen auf unser Land. Und das kam am Freitag ohne prophetischen Eindruck. Lieben, wenn in Deutschland hier noch mal was geschieht und es wird geschehen im Heiligen Geist, geschieht das nur, weil Jesus über das Land geweint hat. Wir haben nichts verdient. Maria Brehan hat gesagt, Gott müsste sich bei Deutschland, bei den Leuten von Sodom und Gomorra entschuldigen. Was er damals gemacht hat, weil die Sünde Deutschlands ist wesentlich größer als wie die von Sodom und Gomorra. Dass hier noch kein Gericht nach Deutschland gekommen ist, nach den ganzen Sachen, die jetzt auflaufen, die gesetzesmäßig beschlossen werden sollen. Aus der messianischen Gemeinde Haifa, der hat mir jetzt mal was rübergeschickt, das Lodin, von einem jüdischen Rabbi, und der hat geschrieben, Sodom und Gomorra wurde nicht zerstört, weil sie diese Sünden getan haben, in erster Linie, sondern weil sie diese Sünden legalisiert haben. Sie haben Homosexualität, Lesbianismus, Götzendienst, alles legal gemacht. Darum wurde Sodom und Gomorra zerstört. Was hat unsere Nation gemacht? Hat die Sünde legalisiert. Und jetzt, wo es weitergeht, ne? 3 Leute sollen eine Familie, man kann gerade darüber reden, sehen. Das hat es in Sodom nicht gegeben, in Gomorra. Und, oder bis zu 4 bilden eine Ehe. Also Polygamie, nicht wie bei den Moslems, sondern bei anderen, alles total verdreht. So, und das soll legalisiert werden. Dass hier kein Gericht kommt, ist allein den Tränen Jesu zu verdanken. Die er weint vor Gottes Thron. Weil diese Sünde fordert Gottes Zorn heraus. Und Jesus, der hohe Priester, steht dazwischen. Er weint über unserem Land, sagt, Vater, hab Geduld, hab Erbarmen, hab Langmut, dass noch Menschen gerettet werden, dass sie noch Buße tun. Amen. Heute in der Anbetung haben wir die Füße von Jesus gewaschen. Wir haben sie geküsst, wir haben sie gesalbt. Genauso wie das Wort dann von Anja kam. Genau das haben wir gemacht. Genau das haben wir heute getan. Es war so tief, zumindest für mich, dass mir selbst die Tränen kamen, weil du die Liebe von Jesus spürst und sie immer wieder darfst. Amen. Wie gesagt, ich habe dort sehr lange immer drüber nachgedacht. Das hat sich so eingeprägt, dieses Vorbild. Und jetzt verstehe ich um manches besser, dass manchmal in meiner persönlichen Anbetungszeit, wenn ich lange in Sprachen gesungen habe und so einen Durchbruch habe, habe ich vor meinem geistigen Auge die Füße von Jesus gesehen. Und Sandalen, und dann waren die natürlich anders wie bei der Frau damals, kein Staubtranzler, und dann waren die Nägelmale noch in den Füßen. So, und das habe ich vor meinem geistigen Auge gesehen. Und diese Liebe, die er für mich hatte, und das hat die Anbetung von mir nochmal richtig hochkatapultiert. Ich habe ihn angebetet mit meinen natürlichen Worten kann ich das nicht mehr, nur im Geist. Habe ihn gelobt und gepriesen und angebetet. Amen. Und habe seine Liebe gespürt. Er hat sie, seine Füße durchbohren lassen um meiner Sünde willen. Amen. Amen. Das ist Geist zu Geist. Das ist so tief. Damit salbst du ihn, wenn du ihn anbetest. Amen. Diese Liebe kommt aus einem Herzen, welches seine eigene Sünde und Verlorenheit erkannt hat. Und die unermessliche Liebe Jesu zu uns. Wisst ihr, was Johannes der Täufer gesagt hat? Es kommt einer nach mir, der vor mir gewesen ist. Und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Und diese Frau ging hin und benetzte mit ihren Tränen die Sandalen, die Füße von Jesus. Sie küsste seine Füße, trocknete das und salbte ihn. Amen. Lass das vom Heiligen Geist in dein Herz einprägen. Und nochmal. Wie fühlt sich Jesus in deinem Haus? Angenommen, geliebt, gewertschätzt, mit Danksagung, mit Lobpreisen, Anbetung, gesalbt. Ich würde gerne da hier enden, also aufhören. Wie gesagt, wir haben jetzt die drei Sonntage über diese Rüstung gelesen und gehört. Der Söhne und Töchter des Lichts. Sie haben der Helm der Hoffnung auf das Heil, der Brustpanzer des Glaubens und der Liebe. Das ist unsere Rüstung. Und durch die gehen wir siegreich durch. Sind wir Söhne und Töchter des Lichts? Ich habe das jetzt nochmal als Zusammenfassung zusammengetragen. Technik kommt wieder, Jesu Namen. Jetzt, wo es ernst wird, geht das Ding aus, ne? Akku ist noch da. Jetzt, ja, gut. Danke, Simon, dein Näherkommen hat schon dafür gesorgt. So, den Helm der Hoffnung auf das Heil kannst du ganz simpel zusammenfassen: auf das Heil, auf das kommende Heil in Jesus hoffen. Einfach hoffen, in Gedanken. Der Brustpanzer des Glaubens an Jesus, den Gottessohn, glauben, ihm ganz vertrauen. Brustpanzer der Liebe, Jesus über alles lieben und den Nächsten. Dieses Licht von Jesus in uns durchdringt die Finsternis und die Finsternis kann es nicht überwältigen. So, jetzt müssen wir uns selber mal ein paar Fragen stellen zu diesem Thema. Erstens, wo braucht mein Herz Reinigung, damit das Licht überhaupt durch uns leuchten kann? Zweite Frage, trage ich den Helm? Habe ich die Hoffnung auf das Heil in meinen Gedanken? Du kannst dich früh hinsetzen und kannst sagen, okay, ich nehme jetzt den Helm, mache so Handbewegung und ziehe diese Rüstung an. Ist nicht schlecht, kannst du machen als Glaubensakt. Aber wenn du diese, im neuen Bund ist alles innerlich, nicht äußerlich. Das heißt, wenn deine Gedanken nicht gefüllt sind mit der Hoffnung auf das Heil, kannst du so viel mal sagen, ich ziehe den Helm der Hoffnung auf, es funktioniert nicht. Es ist innerlich, es hat mit den Gedanken zu tun. Sind sie gefüllt mit der Hoffnung auf das Heil? Habe ich diese Hoffnung in mir, in meinen Gedanken? Dann wiederum, das Herz ist etwas Inneres. Ist mein Herz geschützt? Voll des Glaubens an Gott und an Jesus vertraue ich ihm wie ein Kind. Wenn das in mir da ist, dann habe ich diesen Panzer angelegt. Erst dann. Drittens, ist mein Herz voll der Agabe-Liebe Gottes? Liebe ich Jesus über alles, mehr als mein eigenes Leben? Und wie zeige ich ihm meine Liebe? Das kam übrigens auch an dem Freitagabend im prophetischen Eindruck, dass Gott möchte, dass wir ihm seine Liebe zeigen. Und das nächste ist, jetzt gebe ich seine Liebe weiter. Und diese Fragen müssen wir uns stellen, weil das Wort Gottes ist dazu da, dass man es hört und dass man es tut. Es ist nicht eine Information in erster Linie, sondern etwas, was man nimmt und im Alltag einbaut. Amen. Und ich würde jetzt noch mal eine kurze Zeit einräumen. Vielleicht kann der Bandes Lobpreis dem noch mal vorkommen. Wir werden jetzt ein Lied zusammen singen. Und während dieser Zeit kannst du mal dir Gedanken machen. In deinem persönlichen Leben, wie es ausschaut. Ist mein Herz sauber? Wo brauchst du Reinigung? Sind meine Gedanken mit Hoffnung gefüllt? Habe ich denn das Herz voller Glaube und voller Liebe, dann bin ich gerüstet. Und nur dann kann ich das Licht auch weitergeben, entsprechend zu anderen ein Licht sein. Und stell dir doch mal die ganz praktische Frage, wie zeige ich persönlich täglich meine Liebe zu Jesus, ihm gegenüber?